Deutschlandfunk. Hintergrund.
Umsetzung von Klimaschutz. An den Kommunen bleibt es hängen. Von Manuel Walz.
Man hat im Prinzip die Stadt so angelegt, dass die vierspurige Straße die Stadt auch teilt. Aber ich habe auf beiden Seiten Wohn- und Geschäftshäuser. Also im Prinzip ja wie eine Straßenschlucht, wie man sie halt überall kennt in Deutschland.
Oliver Urban zeigt auf eine große Karte, die an der Wand vor ihm hängt. Darauf sieht man Borna, eine Stadt mit 20.000 Einwohnern, etwa 30 Kilometer südlich von Leipzig. Urban ist Oberbürgermeister von Borna und befasst sich gerade mit dem Lärmschutz. Wie jede andere Kommune in Deutschland musste Borna bis zum 18. Juli 2024 einen Lärmaktionsplan aufstellen. Und da, wo es zu laut ist, muss die Kommune etwas ändern. Ausgangspunkt dieser Maßnahme ist die Umgebungslärmrichtlinie der Europäischen Union.
Gerade beim Lärmschutz, ja, das ist natürlich eine wichtige Sache. Auf der anderen Seite ist es so, wir haben den Plan gemacht, es kam raus, wir können nichts machen.
Circa 18.000 Fahrzeuge fahren täglich auf den beiden Bundesstraßen im Stadtgebiet. Diese Fahrzeuge und die Eisenbahn sind die beiden stärksten Lärmquellen in Borna. Das hat der Plan gezeigt.
Die Flächen an den Bundesstraßen, das sind mit Wohn- und Geschäftshäusern bebaute Grundstücke. Den kann ich ja nicht eine Wand davor stellen. Und überall da, wo ich die Wand hinstellen könnte, wohnt halt niemand. Ich könnte versuchen, die Bundesstraße rauszuverlegen, aber das ist natürlich wieder nicht meine Aufgabe. Ja.
Das Problem ist, Oliver Urban und die Stadt Borna sind dazu verpflichtet, den Lärm zu reduzieren, können es aber nicht. Deutschland ist als föderaler Bundesstaat aufgebaut. Der Bund und die Länder teilen sich die Gesetzgebung. Für manches ist der Bund zuständig, für anderes die Länder. Die Ausführung dieser Gesetze, der Vollzug, liegt in den Flächenstaaten wie Bayern, Sachsen, Schleswig-Holstein oder Nordrhein-Westfalen zu großen Teilen bei den Kommunen, den Städten und Gemeinden. Dieses Modell hat sich seit Jahrzehnten bewährt. Das sagt auch Wolfgang Durner, der an der Universität Bonn den Lehrstuhl für öffentliches Recht leitet.
Das Modell hat aber von vornherein ein gewisses Konfliktpotenzial, weil die Gesetze von der Ebene erlassen werden, die mit dem Vollzug nicht konfrontiert ist und vielleicht auch gar keine großen praktischen Erfahrungen hat.
Ein Beispiel ist die Umgebungslärmrichtlinie, die jetzt zu einem Lärmaktionsplan in Borna geführt hat. Die Richtlinie ist eine verbindliche Vorgabe der Europäischen Union und verpflichtet Deutschland dazu, ein Gesetz zum Lärmschutz mit bestimmten Vorgaben zu erlassen. Das hat der Bund auch getan. Darin verpflichtet der Bund die Länder, die Vorgaben aus der Richtlinie umzusetzen. Die Länder, mit Ausnahme der Stadtstaaten Bremen, Berlin und Hamburg, haben aber kaum die Möglichkeiten dazu. Sie haben keine Vollzugsorgane, keine Behörden vor Ort, die die Gesetze ausführen können. Das haben nur die Kommunen. Deshalb verpflichten die Länder ihre Kommunen wiederum mit eigenen Gesetzen dazu, dass sie Lärmaktionspläne erstellen müssen und diese auch einhalten. Die Zuständigkeit wird also von oben, von der Europäischen Union, über den Bund und die Länder an die Kommunen durchgereicht. Rechtswissenschaftler Wolfgang Durner.
Im Umweltrecht ist dieses Modell aber deshalb besonders konfliktanfällig, weil sich die Struktur der Umweltgesetze im letzten Vierteljahrhundert grundlegend verändert hat. Vor allem die Union erlässt immer mehr Rechtsakte, in denen sie den Mitgliedstaaten gar keine konkreten Verhaltensweisen vorgibt.
Stattdessen benennt die Europäische Union Ziele. Und sie verpflichtet die Mitgliedstaaten, diese Ziele einzuhalten. Beispiele hierfür sind die EU-Vorgaben zur Wasserqualität, zum Lärmschutz oder, das jüngste Beispiel, die Verordnung über die Wiederherstellung der Natur. Am bekanntesten ist sicherlich die Richtlinie zur Luftreinhaltung. Sie löste mit die größten Kontroversen aus, denn sie führte zu den Dieselfahrverboten in Städten. Die Richtlinie besagt, dass nicht mehr als eine gewisse Menge an Feinstaub und anderen Schadstoffen in der Luft gemessen werden dürfe. Wie die Staaten dies nun umsetzen, bleibt ihnen selbst überlassen. In Deutschland wurden die Kommunen zur Umsetzung verpflichtet. Wolfgang Durner beobachtet diese Bewegung weg von der Vorgabe von Verhaltensweisen hin zu Zielen seit geraumer Zeit.
Aus Sicht der Union wird die Gesetzgebung damit viel leichter, wenn man sich nur auf ökologische Ziele verständigen muss. Über diese Ziele aber besteht meistens großer Konsens. Wer will denn keine gute, intakte Umwelt haben? Wenn es dann aber an die konkrete Umsetzung geht, wenn zum Beispiel Hauseigentümer zum Einbau von Wärmepumpen verpflichtet werden sollen, wird mit einem Mal erkennbar, wer für die ökologischen Ziele welche Opfer erbringen muss.
Der Streit um das Wärmegesetz sei dabei ein gutes Beispiel. Die Ampelregierung im Bund hatte sich im Streit um Wärmepumpen völlig ineinander verhakt. Nun ist die Lösung, dass die Kommunen durch Bundesgesetz und darauf folgend durch Landesgesetze dazu verpflichtet werden, kommunale Wärmepläne zu erstellen. Diese Wärmepläne werden wie Gesetze wirken. Sie geben vor, wer in welchen Gebieten welche Heizungen nutzen darf. Letztendlich ist also der Vollzug wieder an die Kommunen ausgelagert. Hinzu kommt, die Wärmepläne zu erstellen, das sei sehr aufwendig, sagt Bernd Düsterdiek, der beim Deutschen Städte- und Gemeindebund für Umwelt- und Klimafragen zuständig ist.
Nach dem Motto, den Letzten beißen die Hunde, es ist nun mal die kommunale Ebene, die bürgernächste Ebene, die dann in die Ausführung und Umsetzung kommen muss, damit die Dinge, die sozusagen im Bund und Ländern erdacht werden, dann auch das Licht der Welt erblicken sozusagen. Und da sind die Kommunen natürlich vielfach mit dem Rücken an der Wand, dass natürlich dann zu Recht die Frage gestellt wird, wie schaffen wir das eigentlich alles?
Für den Städte- und Gemeindebund bestehen vor allem zwei Probleme, die finanzielle Ausstattung und das Personal. Sehr viele Kommunen haben extrem knappe Kassen und müssen massiv sparen. Und selbst wenn es genügend Mittel gibt, fehlen oft die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denn der Fachkräftemangel ist auch in den Kommunen deutlich zu spüren. Und er wird sich absehbar noch verschärfen. Düsterdiek schätzt, dass bis zum Jahr 2035 ca. 530.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Rathäusern in den Ruhestand gehen werden. Diese Stellen alle wieder zu besetzen, werde nicht gelingen, glaubt Düsterdiek. Dennoch stehen auch die Kommunen hinter den Zielen der EU und des Bundes, betont er.
Das sind in der Zielrichtung alles sinnvolle und wichtige Maßnahmen, denen sich auch ja die Städte und Gemeinden verpflichtet fühlen. Das ist völlig unbenommen. Allerdings muss auch ein Realismus an den Tag gelegt werden. Wir brauchen leistbare Ziele, das heißt, die Fristen, die vorgegeben werden, müssen tatsächlich auch leistbar sein in der kommunalen Praxis. Und wir brauchen auch eine hinreichende Finanzausstattung.
Der Bund darf die Kommunen nicht direkt zu etwas verpflichten. Das verbietet das Grundgesetz. Deshalb verpflichtet der Bund in der Regel die Länder. Und die geben diese Verpflichtung dann an die Kommunen weiter. Wenn ein Land eine Kommune zu einer Aufgabe verpflichtet, muss es ihr genügend Mittel zur Verfügung stellen. Allerdings sind das eben oft Anliegen des Bundes. Die Zuständigkeit für die Finanzierung verschwimmt. Bernd Düsterdiek.
Ja, hier gilt natürlich im Grunde der ganz bekannte und alte Satz, wer die Musik bestellt, der muss sie auch bezahlen. Und das ist leider nicht immer der Fall.
Beim Bund sieht man das naturgemäß etwas anders. Zum einen verweist ein Sprecher des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz darauf, dass der Bund selbst sich um die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen im Energiesektor, also bei den Kraftwerken, aber auch in der Industrie und in der Landwirtschaft kümmere. Hier seien die Einsparungen an CO2 deutlich höher als das, was die Kommunen leisten sollen, zum Beispiel bei der Wärmeversorgung ihrer öffentlichen Gebäude. Aber auch hier lasse man die Kommunen nicht alleine. Der Sprecher schreibt auf Anfrage:
Hier setzen die seit diesem Jahr gültigen Regelungen des Gebäudeenergiegesetzes an. Es gibt eine umfassende Förderung der Bundesregierung, die es in der Größenordnung so noch nicht gab und die jetzt auch Kommunen für ihre öffentlichen Gebäude nutzen können.
Aber es geht nicht nur um die Frage der Finanzen und ob den Kommunen genügend Mittel für die Durchführung einer Aufgabe zur Verfügung stehen. Einschneidend aus Sicht der Kommunen war die Frage der Feinstaubbelastung in den Städten, erklärt Kai Lipsius, der Beauftragte für Klimaschutz und Umweltfragen der Stadt Essen.
Und hier zeigt sich eben, dass diese Zielvorgabe, die eben durch die EU dann getroffen wurde, jetzt die Grenzwerte einzuhalten, keine im Wesentlichen kommunal zu steuernde Größe war, sondern im Wesentlichen aus dem Kfz-Flotte, die bundesweit und soweit auch auf Essener Straßen unterwegs ist, herrührte.
Das Problem war unter anderem, dass die EU Grenzwerte erlassen hatte, die sich an dem offiziellen Schadstoffausstoß der Autohersteller orientierte. Dieser Ausstoß bestand aber nur auf dem Papier. In der Realität, auf den Straßen, in den Städten, war er viel höher. Die Hersteller hatten bei der Zulassung ihrer Fahrzeuge getrickst und teils auch betrogen. Behörden wie das Kraftfahrtbundesamt haben die Fahrzeuge dennoch zugelassen. Die Folge des sogenannten Dieselskandals war und ist, dass die Fahrzeuge mehr Schadstoffe ausstoßen als angegeben und folglich auch erhöhte Mengen an Feinstaub in der Luft der Städte gemessen werden. Viele Kommunen wurden in der Folge gerichtlich zu Fahrverboten für ältere Dieselfahrzeuge gezwungen. Kai Lipsius von der Stadt Essen.
Da haben wir uns dann eben schon sehr stark in vorderster Front gefühlt, jetzt dieses schärfste Schwert der Fahrverbote auch aus dem Weg zu räumen und dabei dann eben über kommunale Maßnahmen gegenzusteuern, wo die Grundproblematik eigentlich an der Verschleppung und eben ja auch teilweise sogar an der Täuschung bezüglich eben der Schadstoffausstoße unserer Gesamt-PKWs etc. gelegen hat. Also da ist eben mindestens mal eben dieser Unmut und der Feuer um diese Diskussion sehr stark eben auf kommunaler Ebene und hier in Essen eben auch nochmal sehr prägnant ausgefochten worden.
Letztendlich mussten die Kommunen aus ihrer Sicht also die Fehler anderer, zum Beispiel der Bundesbehörde Kraftfahrtbundesamt, ausbügeln. Und sie mussten auch den Unmut der Bürgerinnen und Bürger über die Maßnahmen dazu aushalten. In der Stadt Essen hat man dann versucht, die Vorteile herauszustellen. Ein Vorankommen der Verkehrswende, weniger Lärm und vor allem weniger gesundheitsschädlicher Feinstaub. Denn auch Kai Lipsius betont, die Kommune stehe hinter den Zielen, die mit diesen Vorgaben erreicht werden sollen. Es gehe nicht um die Frage, ob man sauberere Luft will, sondern wie man dieses Ziel erreiche. Das Kraftfahrtbundesamt, das dem Bundesverkehrsministerium untersteht, hätte auch die Betriebserlaubnis bei Pkw mit besonders großen Täuschungen entziehen oder Nachrüstungen verlangen können. Das hat es aber nicht getan. Genau darin sieht auch der Rechtswissenschaftler Wolfgang Durner ein gutes Beispiel für seine Kritik daran, dass die Kommunen so vieles ausführen sollen.
Der Bund müsste einfach vorschreiben, dass in räumlich definierten Straßenbereichen, in denen bestimmte Grenzwerte überschritten werden, keine Kraftfahrzeuge fahren dürfen. Dann liege aber der schwarze Peter wieder beim Bund.
Die Rathäuser stehen direkt in ihren Gemeinden. Das bedeutet, ein kurzer Draht zu denen, die dort wohnen. Außerdem kennen sie sich mit den örtlichen Gegebenheiten am besten aus. Das sind die Hauptgründe, warum die Kommunen meist zur Durchführung der Maßnahmen herangezogen werden, sagt Christian Waldhoff. Er leitet den Lehrstuhl für öffentliches Recht an der Humboldt-Universität in Berlin. Die Kommunen könnten deshalb die abstrakten Gesetze des Bundes und der Länder, die weit entfernt sind von den Gegebenheiten vor Ort, am besten ausführen. Waldhoff ist ein großer Fan der kommunalen Selbstverwaltung.
Historisch kommt dieser Selbstverwaltungsgedanke auf kommunaler Ebene aus den preußischen Reformen Anfang des 19. Jahrhunderts. Der Freiherr vom Stein ist der Protagonist. Und dessen Idee war, und die gilt in gewisser Weise bis heute, dass die Bürgerschaft bei der Regelung ihrer Angelegenheiten aktiv mitwirken soll.
Auch, dass die Kommunen noch vieles selbst entscheiden können, wie sie etwas durchführen, auch unangenehme Dinge, sei wichtig. Sie konnten beim Beispiel der Dieselfahrverbote noch prüfen, ob vielleicht auch nur eine Tempo-30-Zone ausreicht und durchführbar ist. Sie können das direkt vor Ort, vielleicht sogar im direkten Dialog, am besten, sagt Waldhoff. Und es seien ja auch nicht nur Zumutungen für die Bürgerinnen und Bürger. Es sei vieles dabei, womit sie aktiv die Kommune positiv gestalten.
Das heißt, es ist ein riesiges Angebot, ein ganz tolles Angebot eigentlich an die Bürgerinnen und Bürger, aktiv bei der Gestaltung ihres Gemeinwesens mitzuwirken.
Michael Ebling, SPD, ist Innenminister in Rheinland-Pfalz und damit auch für die Kommunen im Land zuständig. Denn verfassungsrechtlich sind die Kommunen Teil der Länder. Die Länder vertreten ihre Kommunen auch, so sieht es die Verfassung vor, bei der Bundesgesetzgebung im Bundesrat. Das aber eher in der Theorie. Die Vertretung erfolgt in der Praxis vor allem durch den Städte- und Gemeindebund. Ebling war, bevor er Innenminister wurde, viele Jahre Oberbürgermeister von Mainz. Daher versteht er den Unmut der Kommunen darüber, dass ihnen die unangenehmen Dinge zugeschoben werden. Allerdings sei das auch den Problemen der Zeit geschuldet. Sich überlagernde Krisen machten Politik insgesamt nicht einfacher, sagt Ebling.
Alles das ist wahrlich nicht unterkomplex. Das ist sicherlich eine korrekte Beschreibung oder eine korrekte Wahrnehmung dessen, was insgesamt geschieht. Dennoch würde ich einer Perspektive, die sagt, das ist ja alles wahnsinnig belastend, natürlich auch entgegensetzen. Es sind natürlich auch hochwichtige Gestaltungsaufgaben, die ja jetzt nicht nur im Vollzug gelebt werden, im Sinne von die Aufgabe ist gestellt oder durch Gesetzgebung vorgegeben, sondern so erlebe ich ja auch Kommunale, sie wird auch beherzt angegangen, weil man auch ein ureigenes Interesse hat.
Auch hier sei ein Beispiel die kommunale Wärmeplanung, die bei einer erfolgreichen Umsetzung auch viele Vorteile für die Bürgerinnen und Bürger haben wird.
Insofern, finde ich, kommt dann bei dem Beispiel ist es ein bisschen auch zu kurz, wenn man es nur betrachtet als eine Belastung. Es ist eben auch eine großartige Gestaltungsaufgabe, die damit in kommunale Hand gegangen ist.
Fatal wäre allerdings eine Haltung in der Bundesregierung oder bei den Ländern, immer dann, wenn man nicht weiter weiß, die Kommunen zu verpflichten. Der Jurist Wolfgang Durner hat immer wieder den Eindruck, dass das der Fall ist.
Ich glaube, dass dies ein Phänomen ist, das auf jeden Fall in Einzelbereichen existiert, weil eben die entsprechenden Entscheidungen auch sehr konfliktanfällig und sehr schwer zu treffen sind. Das hat ja namentlich der Bundeswirtschaftsminister bei dem Streit um die Wärmepumpen schmerzhaft erleben müssen. Solche Entscheidungen sind allerdings vor Ort auch nicht leichter.
Auch hier widerspricht das Bundeswirtschaftsministerium. Gerade die Wärmewende sei ein gutes Beispiel dafür, dass der Bund unliebsame Aufgaben nicht einfach delegiere. Ein Sprecher des Ministeriums schreibt auf Anfrage:
Der Bund steht an der Seite der Kommunen, wenn es um die Nutzung jetziger und kommender Wärmenetze geht. Derzeit läuft ein Konsultationsprozess zwischen Bundesregierung, den Kommunen und anderen Stakeholdern dazu, insbesondere welche rechtlichen Voraussetzungen seitens des Bundes getroffen werden müssen, um die Kommunen zu unterstützen.
Bernd Düsterdiek vom Städte- und Gemeindebund fordert dennoch mehr Sensibilität beim Umgang mit den Kommunen. Bei der Gesetzgebung müsse noch stärker darauf geachtet werden, ob die Vorgaben in den Kommunen auch wirklich durchführbar sind.
Bei vielen gesetzlichen Vorgaben werden ja nicht nur Erwartungen bei den Bürgerinnen und Bürgern geweckt, sondern es gibt eben dann Situationen, die dazu führen, dass dann gewisse Personen oder Gruppen auch zum Instrument der Klage greifen. In der Sache ist das zunächst einmal nicht zu kritisieren. Wir alle wollen saubere Luft in unseren Städten und Gemeinden. Aber das erhöht natürlich den Druck ganz enorm auf die Kommunen. Und da muss man schon auch Maß und Mitte finden, auch in dem, was man vorgibt.
Denn die Liste der Maßnahmen im Umwelt- und Klimabereich, aber auch in anderen Feldern, die die Kommunen durchführen müssen, ist schon jetzt lang und sie wird noch wachsen. Oliver Urban, der Oberbürgermeister im sächsischen Borna, nimmt diese Herausforderungen gerne an. Er wünsche sich aber auch eine stärkere Unterstützung von den höheren politischen Ebenen, auch bei unliebsamen Maßnahmen. Und auch ein stärkeres Bewusstsein, dass man zusammengehöre. Denn
das ist das Schicksal des Kommunalpolitikers, dass er, unabhängig in welcher politischen Partei er ist, dafür in Haftung genommen wird, weil am Ende ist er das Gesicht des Staates vor Ort.
Das war der Hintergrund. Umsetzung von Klimaschutz. An den Kommunen bleibt es hängen. Von Manuel Walz. Redaktion Katharina Peetz.